Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. In kaum einem anderen Landkreis in ganz Deutschland gibt es so viele E-Mobile je Einwohner wie in Nordfriesland. Mit über 500 Vermittlungen an glückliche Fahrerinnen und Fahrer habe ich maßgeblich dazu beigetragen und darauf bin ich stolz, weil ich es richtig finde. Das verkündet mein heutiger Gast auf seiner Website und appelliert an seine potenziellen Kundinnen und Kunden, gemeinsam mit ihnen einen Weg zu einer wirtschaftlichen Eigenstromnutzung zu finden. Er hat Einzelhandelskaufmann gelernt und viele Jahre beim Rettungsdienst Nordfriesland und in der Rettungsleitstelle Husum gearbeitet. Seit 2012 arbeitet er als freischaffender Projektmanager und war in der Zwischenzeit bei Nordgrün Energie tätig. Seit 2024 ist er Energieberater für Eigenstromnutzung mit seiner Firma Eigenstromwiese. Das Interessante bei ihm ist, dass er mit absoluter Überzeugung dabei ist, mit den eigenen Kundinnen und Kunden die effektivste und sinnvollste eigene Stromnutzung zu überlegen. Außerdem ist er seit Jahrzehnten mit Herzblut Pionier der Energiewende im Norden. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und auch darüber, wie die Energiewende durch Investitionen weiter angetrieben werden kann. Und zwar mit Stefan Wiese. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Da sind wir schon zu zweit. Ich freue mich auch. Danke dir.
Ja. Und vielleicht auch für die Hörer einmal, die uns jetzt ja nicht sehen können. Wir sind tatsächlich face-to-face gegenüber. Ich glaube, es ist über ein Jahr her, dass ich zum letzten Mal einen Podcast so aufgenommen habe. Stefan, war das wichtig und ich war sehr froh, dass die Technik, die ich damals gekauft habe, immer noch in meinem Keller schlummerte und heute kommt sie wieder zum Einsatz.
Ja, sehr schön. Ich bin Boomer vom Alter auch her und da bin ich echt Kind meiner Zeit und diese persönlicher Kontakt ist ja durch nichts zu ersetzen und es ist auch eine andere Atmosphäre, als vorm Bildschirm zu sitzen.
Ja, das stimmt. Stefan, du hast ja, wie ich finde, einen total interessanten Berufswechsel vollzogen. Ich habe es ja eben gesagt, du warst ja jahrelang, jahrzehntelang im Rettungsdienst tätig in verschiedenen Rollen und bist dann ja in eine ganz andere Richtung gegangen. Was hat dich für den Wechsel damals angetrieben? Ich habe, glaube ich, woanders gehört, das war das Thema Gesundheit. Und was treibt dich grundsätzlich an, dass du jetzt mit Herzblut wieder bei einer neuen Sache dabei bist?
In den Bereich Gesundheit bin ich ganz zufällig reingestolpert über den Zivildienst. Ich bin nämlich damals Zivildienstleister gewesen, habe den Kriegsdienst verweigert, so hieß das noch. Aber so 20 Monate mehr Tote und Verletzte gesehen als meine Kollegen, die Wehrdienst gemacht haben. So, also insofern für alle die, die sagten, Mensch, du drückst dich vor irgendwas. Nein, ich habe da deutlich mehr gesehen als die. Und
aber dein Vorteil war, dass du sie nicht totgeschossen hast oder verletzt hast.
Nee, das habe ich tatsächlich. Repariert. Ich habe sie eher versucht zu retten. Ja. Und da habe ich natürlich so einiges auch mitbekommen, selbstverständlich. Ja, und dann bin ich da hängen geblieben. So wie das denn so ist. Ne? Man hat eine Qualifikation und hat keine bessere Idee. Und zu der Zeit war das so. Und da bin ich da 21 Jahre im Rettungsdienst hängen geblieben in Nordfriesland. Mhm. Und war aber mit 28 Jahren schon Springer im Leitstellendienst in Husum. Der erste Springer, der eingestellt wurde, war auch eine spannende Zeit, nachts und am Wochenende da alleine jeden Notruf Nordfrieslands anzunehmen. Mhm. Und die letzten Jahre war ich in Harrislee. 2009 wurde da die Leitstelle mit der Polizei zusammengelegt. Und dann bin ich dann mit nach Harrislee gegangen und war da auch Ausbilder. Mhm. Genau. Und wie bin ich da zum, also ich glaube, ich habe dieses nachhaltige Gen immer schon gehabt. Also auch im Rettungsdienst habe ich immer versucht, nachhaltige Geschichten zu machen. Das heißt, eigentlich war ich im falschen Beruf.
Ich wollte gerade sagen, nenn mal ein Beispiel, weil ich glaube, die meisten Rettungswagen fahren schon mit dem Diesel durch die Gegend, oder?
Das ist bis heute so und die Elektrifizierung hält sich auch sehr in Grenzen. Ja. Man könnte natürlich auch die Notarzt-Einsatzfahrzeuge, die jetzt nicht kreisübergreifend fahren müssen, auch elektrifizieren. Also man kann ganz viel machen. Aber wenn es darum geht, normale Neonröhren auszutauschen, LED und solche Geschichten und das Heizungssystem der Rettungswache mal zu überdenken, da habe ich mich damals auch schon sehr eingebracht. Aber das hat mir auch keine Lorbeeren eingebracht. Also naja, genau. Also das ist natürlich immer unangenehm, wenn Leute sagen, so wie es ist, ist verkehrt. Man kann was besser machen. Aber das habe ich schon seit meiner Jugendzeit. Also ich habe meine Oma, die einen Kühlschrank zu lange aufgelassen hat und mit der offenen Milchtüte zum Herd langsam geschlendert ist und die Kühlschranktür war auf, das ist mir tatsächlich mit 16 auch schon aufgefallen. Mhm. Es war alles schon da.
Ja, spannend finde ich, es geht aber auch wieder. Also meine Kinder sind auch wieder die Kühlschrank-Auflasser. Ich werde auch mal wahnsinnig, wenn ich sehe. Jetzt steht der Kühlschrank auf und ich gehe bis ins Wohnzimmer und stelle da was hin und komme dann wieder.
Genau.
Und es lohnt sich nicht, das Ding zuzumachen. Aber vielleicht ist das einfach so eine, wie heißt denn das? Das sieht der Hörer wieder nicht, so eine Wellenbewegung, dass mal hoch und runter geht und vielleicht geht es gerade mal wieder runter. Sehr schön. Wobei, die Frage ist noch offen,
Das heißt, du wolltest immer schon, aber was hat dich denn aktiv da rausbewegt aus dem Rettungsdienst? War es einfach die Fahrerei nach Harrisleben? Das ist ja schon eine längere Tour.
Also nee, das war es nicht. Tatsächlich war es die Tatsache, dass mein Körper mir irgendwann gesagt hat, Mensch, Stefan, Wechselschicht ist eine super Sache, wenn man jung ist. Mhm. Und du machst das jetzt schon 25 Jahre und du bist jetzt schon 44. Wie lange willst du das noch machen? Das geht so nicht. Also mein Körper war nicht mehr bereit, nachts wach zu bleiben. Mhm. Ganz einfach. Also nicht? Ich fuhr abends zur Arbeit, wir hatten dann der Spätschicht, die fing um 22 Uhr an und mein Körper sagte, Mensch, wo fährst du jetzt noch hin? Du bist doch müde, willst doch bestimmt zu Bett, ne? Mhm. Dann habe ich meinem Körper gesagt, nee, ich fahre jetzt zur Arbeit. Nein, mach das mal lieber nicht. Naja, ich mach's kurz, dann kamen so körperliche Reaktionen, die mich so ein bisschen erinnert haben, in Richtung Selbstfürsorge zu denken und schlussendlich habe ich gekündigt, sehr zur Verwunderung meiner Kollegen, mhm, nach 25 Jahren im öffentlichen Dienst freiwillig gekündigt. Und dann kam so Existenzgründer-Seminar von der IHK und so weiter. Das war relativ schnell klar, ich mache mich selbstständig. Mhm. Und es war auch sehr schnell klar, dass es in Richtung Umweltschutz, Nachhaltigkeit geht. Aber was genau, das hat sich dann erst entwickelt.
Okay, sehr schön. Ich habe tatsächlich noch, ich merke gerade, ich bin ja immer jemand, der frei raus hat, wie es ist. Bei Zoom ist der Vorteil, ich kann ja so tun, als wenn ich zugucke und parallel auf mein Skript gucken. Das geht hier in echt nicht. Ich bin schon jemand, der gerne in die Augen guckt und in dem Augenblick, wo ich da runter gucke, habe ich schon schlechtes Gewissen, dass ich jetzt die nächste Frage versuche zu finden. Aber ich habe tatsächlich so ein paar Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, ja, die ich unfassbar gerne nachfragen würde. Und zwar, du hast gesagt, dass dich tatsächlich auch so Lebenskrisen ein Stück weit geformt haben. Also wahrscheinlich war das eine davon, die da stattgefunden hat, aus dem Rettungsdienst rauszugehen. Aber tatsächlich stand auch noch sowas drin wie Männergruppenarbeit oder Videos von Gerald Hüther, der ja auch schon hier im Podcast war, oder Bodo Jansen, die ich auch sehr schätze. Da darfst du unfassbar gerne noch mal zwei, drei Worte zu verlieren, ja, weil ich das total spannend finde, was da
so los war. Also ich glaube, jeder Mensch hat ja nahezu so eine Lebenskrise im Leben. Bei mir war das so persönliche Art, Trennung von Partnerinnen und so weiter. Das waren so die Lebenskrisen. Da habe ich dann angefangen, mich um mich selber zu kümmern und habe dann mit 28 Jahren tatsächlich mit der Männerarbeit begonnen. Mein Nachbar hat mich gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir Männer mal eine Gruppe gründen, weil wir doch so selten über Gefühle reden etc.
Okay.
Und ich bin ja vom Farbtyp her so ein gelber Typ, wer sich damit auskennt, eher so der Initiative, begeistert von allem Möglichen und auch begeisterungsfähig und auch anzündbar. Und naja, und ich habe diese Gruppe gegründet, wer nie gekommen war, war mein Nachbar. Ja, so war das damals mit 28. Und ich habe dann 7 Jahre Männergruppenarbeit gemacht und im Zuge dessen wird man ja erinnert, dass die Probleme, die man gerade so hat, vielleicht diese Gruppe überfordern, dann macht man andere Dinge, Therapie etc. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, jeder, der das nicht gemacht hat, hat was verpasst. Mhm. Weil es ist ganz wichtig zu wissen, wer man ist und dazu muss man so ein bisschen verstehen, warum es so weit gekommen ist zu dieser Krise, damit man einfach, damit man was anders machen kann. Und das habe ich von dem Moment an gemacht.
Okay. Und hattest du dich da irgendwie ausgebildet, diese Gruppe anzuleiten, oder gab es da irgendein Nö?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe in die Zeitung geschrieben, ich gründe eine Männergruppe, die nennen wir Mann um Mann und wir treffen uns in Bredstedt im Gemeindehaus, willkommen, willkommt.
Okay.
Cool. So ganz naiv, einfach machen. Ne? So nach Jammern kommt Handeln, war schon damals mein Thema, mhm, einfach tun. Und dann, naja, wenn man diesem Prinzip Energie folgt, der Ausrichtung folgt, dann passieren ja ganz wunderbare Dinge. Und da kamen dann auch Leute, die hatten schon jahrelange Männergruppenerfahrung aus Berlin mitgebracht.
Ach, das waren schon Profis dann?
Okay. Na, Profis, zumindest etwas weitgereistere Männer als ich.
Okay,
und die haben so ein paar Ideen gehabt, wie man so eine Arbeit gestalten kann und haben natürlich auch schon vorgelebt, wie man so drauf ist, wenn man schon ein bisschen des Wegs gegangen ist. Und das waren so meine Vorbilder und die haben auch maßgeblich diese Arbeit mit geprägt und gestaltet und am Ende haben wir einfach eine Selbsthilfegruppe gehabt mit einem festen Ablauf einmal die Woche und das war also sehr, sehr wertvoll.
Okay, spannend.
Ja.
Lass uns mal auf das Thema, du hast gerade Selbstfürsorge gesagt, das geht ja stark in Richtung auch Selbstfürsorge in Richtung Eigenheime.
Schöner Übergang.
Du bist ja tatsächlich eher ein Stück weit bei den Häusern und ich sag mal Menschen unterwegs. Ich habe ja als Zielgruppe, ja, neben meiner Professur häufig eher die Unternehmen, also gerne die Stadtwerke, sowas in die Richtung. Ja. Was reizt sich da besonders, mit den Endkundinnen und Endkunden zu arbeiten?
Ich glaube, dass ich unheimlich gerne mit Menschen zu tun habe, dass mich total interessiert, wie Menschen ticken, mhm, und ich bin ein Gestalter. So, und das ist eine schöne Verbindung. Direkt im Kontakt einfach Dinge gestalten und wirklich was bewegen. Das reizt mich sehr. Also mir war auch im Rettungsdienst immer wichtig, dass die Leute im Krankenhaus ankamen und sagten, es war zwar ein beschissener Anlass, warum wir uns hier kennengelernt haben, aber diese halbe Stunde, die war richtig toll. Vielen Dank, Herr Wiese. Danke. Das war so mein Anspruch. Nicht? Also ich habe auch so ein Dienstleistungsgehen. Ich sage auch heute meinen Kunden immer, ich habe jetzt 25 Jahre Dienstleistung gemacht, war 10 Jahre selbstständig und habe auch immer zum Wohle des Menschen gewirkt. Ich kann gar nichts anderes. So, also das ist mir einfach total wichtig. Und dieser Kontakt mit den Menschen ist unheimlich wertvoll und da kann man unmittelbar gestalten. Ich wäre auch ein viel zu ungeduldiger Mensch, um in der politischen Arbeit aktiv zu sein. Da ist das nicht mein Platz. Mein Platz ist direkt bei den Menschen und bedürfnisorientiert zu beraten und auch faktisch gut zu beraten, damit sie einfach selbst auf die Idee kommen, was ist gut für sie und was wollen sie. Ja. Das ist so mein...
Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, genau.
Und wie ist es damals das Thema Elektromobilität geworden? Weil du bist dann ja... da hatte mich übrigens letztens der Heiko Jessen auch nochmal deinen Namen genannt.
Ah, ja.
Mit dem hatte ich hier Mittag gegessen. Der ist ja auch mittlerweile Student hier an der Hochschule in Flensburg.
Auch ein sehr spannender Mensch.
Genau. Und wie kam es dazu, dass du da das Thema Elektromobilität, wahrscheinlich hast du selber schon eins gefahren und wolltest dann, nee, auch nicht. Jetzt wird es auch richtig spannend.
Genau. Also ich erzähle immer gerne, Autos haben mich im Leben genauso wenig wie Fußball nie interessiert. Da schlage ich also völlig aus meiner Art. Und auch wenn damals im Rettungsdiensten oder ein schwerer Unfall war, dann konnte ich mich nicht an Automarken orientieren, sondern musste mal wissen, an welcher Stelle des Unfallortes war denn das Auto, wer hat da drin gesessen, was für ein Verletzungsmuster. Sprich, Autos waren für mich ein Fortbewegungsmittel, Punkt. Mhm. Autos haben mich von dem Moment an interessiert, wo sie den richtigen Antrieb bekommen hatten. Von dem Moment an haben mich Autos interessiert. Und ich habe auf dem GreenTech Campus, wo ich dann ja relativ schnell gelandet bin, 2012 schon, mit der Firma Eigenstromwiese, dann gab es also diese Firma schon, bin ich gelandet auf dem GreenTech Campus in Engesande, in Grüner Gewerbepark, ist hier im Norden recht bekannt, macht viele tolle Sachen. Und da wurde ich...
Wird auch noch in den Podcast geführt, weil ich muss zugeben, es hat mich ein Student letzte Woche angesprochen und gesagt, Klaus, wo ist der Podcast mit Martin Jensen? Wir waren doch da, ihr wolltet doch... Ja, total vergessen. Also ich habe es Jaro gestern gesagt. Ja,
der kann auch viel erzählen.
Der wird auch noch kommen. Insofern vielen Dank für den Teaser, dass der GreenTech Campus ja auch noch auftauchen wird.
Genau.
Da bist du wann gelandet? 2009 oder was war das?
Na, die ersten Kontakte hatte ich 2012 und 2013 hatte ich da mein Büro und war da Projektmanager im Bereich E-Mobilität. Das hat sich ergeben, weil ich im Projektmanagement der Energiegenossenschaft EE vom Mobile angeboten bekommen habe. Das war eine nordfriesische Energiegenossenschaft, die das Ziel hatte, den vielen grünen Strom, den wir haben, im Bereich Mobilität einzusetzen. Mhm. Und meine Vorgängerin, die Elke Kirchner, die hatte ein Projekt initiiert mit E-Bike-Ladestationen, aber die hat keiner gebraucht, weil die Akkus haben sich so schnell weiterentwickelt. Eher war der Hintern platt als der Akku leer. So, und deswegen habe ich gesagt, okay, ja, dann werde ich das jetzt noch abwickeln, diese Ladestationen, die wirklich nicht benutzt wurden, leider. Aber habe gesagt, dann wollen wir doch mal große Energiemengen ins Auto bringen. Mhm. So ist das gekommen. Und dann haben wir eben ganz viele Sachen entwickelt und unsere beste Zeit war, wo der Handel noch auf dem Baum geschlafen hat diesbezüglich. Wo also der Händler gesagt hat, E-Mobilität, das wird sich eh nie durchsetzen und da kenne ich mich auch kaum mit aus und stelle mir ja keine Fragen in Sachen Ladeleistung, da kann ich mich nun gar nicht so sagen. Also das war unsere beste Zeit, da konnten wir glänzen mit Erfahrungswissen, mit Enthusiasmus, mit Möglichkeiten, Probefahrten anzubieten auf dem 12 Kilometer eigenen Gelände da und so weiter und das war die beste Zeit und in der Zeit haben wir sehr, sehr viele Autos vermittelt und sehr viele Bundesbedenkenträger überzeugen können.
Okay, cool. Aber welche Marken habt ihr vermittelt? Das kann ja nicht Mercedes oder VW gewesen sein, sondern das waren dann irgendwie
Mitsubishi. Das waren alle außer deutsche Modelle, weil die komplette deutsche, naja, BMW hatte den i3, der hatte so komische Türen und war sehr teuer, also auch nur so ein Nischenprodukt. Mercedes hat bis zum Schluss gedacht, die können nur Verbrenner hochpreisig irgendwie verkaufen, VW leider auch. Wir haben Marken aus Japan, den Nissan Leaf vermittelt. Renault Zoe war ja auch viele Jahre das meistverkaufte Elektroauto Europas. Da haben wir sehr viele vermittelt, hatten auch eine gute Kooperation zu einem Renault-Händler in der Nähe von Hamburg. Ja, und wie es heute um VW besteht, also man muss sich ja nur mal vorstellen, dass VW viermal mehr Geld an Strafgeldern an die USA überwiesen hat als Elon Musk. Man macht von ihm halten, was man will, aber für den Bau einer Gigafactory gebraucht hat. Viermal mehr. Das ist traurig.
Die gut. Strafgelder für die erhöhten Emissionen, die sie da in den USA
Naja, für die ganzen, tätigen, oder? Für die ganzen die Strafgelder an die USA für diesen Dieselskandal. Ach, Dieselskandal. Ja, da war doch was. Da war doch was.
Ja.
Hat man schon wieder vergessen, nicht? Aber das ist das, was VW ja immer noch nachhängt. Und damals war auch meine Erzählung, dass ich so einen Konzern nie wieder unterstützen werde. Aber das Ich habe auch gelernt, wenn man Gemeinwohlökonomie ernst nimmt, dann muss man berücksichtigen, dass die Entscheidung von 5 bis 10 Menschen in Wolfsburg massive Auswirkungen hatten auf hunderttausende Beschäftigte in Deutschland. Mhm. Und die kann man nicht dafür bestrafen, dass die Führung einfach so einen schlechten Job gemacht hat. Mhm. Deswegen fahre ich heute einen VW ID.4.
Okay.
Aus Überzeugung.
Okay, spannend.
Ja.
Jetzt hast du das Stichwort Gemeinwohlökonomie reingebracht. Ja. Was bedeutet das für dich? Was verstehst du darunter? Wie lebst du das?
Wirtschaften und Handeln zum Wohle aller. Mhm. Punkt. Darum geht's nicht. Also in jedem, also ich sag mal, man darf sich nicht über leere Innenstädte beschweren, während man gleichzeitig bei Amazon was bestellt. Mhm. Das ist so ein Beispiel. Das ist also ein Beispiel für Nicht-Gemeinwohlökonomie.
Ja.
Nicht? Und man kann sich ja zertifizieren lassen, gemeinwohlökonomisch zertifizieren lassen, dann wird man auditiert und dann wird auf alles geguckt, auf die Sachen, was kaufe ich ein, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie sind die Sozialstandards hier, die ökologischen, ökonomischen. Ja, und dann wird man sehr ins Nachdenken gebracht und kriegt eine Arbeitsmatrix und kann das abarbeiten. So.
Arbeitsmatrix?
Ja, dann wird gezeigt, okay, in dem Punkt kannst du mit so und so vielen Mitteln und Zeit das bewirken und so weiter. Im Grunde wie ein Energieberater, der am Ende eine Priorliste dalässt und sagt, okay, mit den Maßnahmen kannst du das hier bewirken, mit den Maßnahmen das und so weiter. Und am Ende geht es darum, all das umzusetzen. Also eben nicht irgendwie im Ausland zu kaufen überwiegend und nicht nur online und nicht mit Öl zu heizen mit seinen Mitarbeitern vernünftig umzugehen und so weiter. Und das ist eine Geschichte, ich bin mir sicher, dass die Generation, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt drängt, sich nicht mehr langfristig für Firmen interessieren werden, die nicht nach diesen Grundsätzen handeln werden. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das nehme ich auch wahr. Ich habe aber das Gefühl, da geht tatsächlich auch so eine Schere auseinander, dass es immer noch welche gibt, die dem Geld hinterherlaufen. Und wir sind gerade, als wir die Treppe hochgegangen sind, haben wir auch gesagt, Geld kann nicht das einzige Entscheidungskriterium sein. Ist es bei mir auch nie gewesen, sonst hätte ich auch nie beim Daimler aussteigen können. Ich war immer da als Qualitätsingenieur, wo auch alle gesagt haben, da hörst du nicht auf zu arbeiten. Das ist doch hier bis zur Rente sicheres Geld. Aber ich nehme wahr, es gibt die Menschen auch noch, die sagen, okay, es war schön, dass wir hier irgendwie auch eine Natur haben und sonst was, aber erstmal muss mein Bankkonto voll sein und da wissen wir ja beide, das ist nie voll. Das kann immer noch voller gemacht werden bei den Menschen. Nimmst du das auch wahr, dass praktisch das so zweigeteilt ist oder nimmst du das anders wahr?
Also ich nehme auf jeden Fall wahr, dass diese Generation vollkommen bewusst ist, dass die für ihr Einkommen im Alter selber sorgen müssen. Das nehme ich wahr, nicht? Also Rente ist sicher, das wurde uns ja noch vorgelebt. Vielleicht ist unsere Rente noch sicher, wer weiß. Ich gehe davon aus, ich bin jetzt 57, also so kann man von ausgehen. Passen. Du bist 3 Jahre jünger, glaube ich.
Ich bin genau 3,5 Jahre jünger, bei mir wird es wahrscheinlich enger. Also ich glaube, ich kriege da nichts mehr. Also
genau, du müsstest heute ein bisschen mehr sparen vielleicht oder Geld anlegen. Also ich glaube, dass da die jungen Leute sehr bedacht sind, einen guten Abschluss zu machen, Beruf zu haben, wo sie viel Geld verdienen, wo sie gegebenenfalls viel zurücklegen können. Mhm. Und trotzdem besteht auch deren Leben nicht nur aus Geld. Mhm. So, also wir sind ja eine sehr geldzentrierte Gesellschaft, die vor allem in Euro und Cent denkt. Mhm. Und ich sage auch immer bei meinen Kunden, ich sage, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über Geld, aber besteht auch nicht ihr Leben auch aus Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Gesundheit, meinetwegen auch Spiritualität, solche Sachen, spielt das nicht auch eine Rolle? Wieso reden wir nur über diesen einen Aspekt Geld? Mhm. Ich sag mal so ein Beispiel, als ich 2006 eine Holzpelletheizung bekommen habe, da hat mir keiner erzählt, dass ich mich jeden Tag darüber freue, dass wenn ich mein Lager aufmache, es nach Holz riecht und nicht mehr nach Öl stinkt. Das ist ein Unterschied. So, und dass die Nachhaltigkeit mit Holz natürlich eine deutlich andere ist, als wenn ich Öl, was Millionen Jahre in der Erde war, raushole und dummerweise verbrenne. Das ist das Törichtste, was wir tun können mit Öl. Hm. Genau, und das habe ich schon vor 19 Jahren gemacht.
Ja, meine Pelletsheizung ist 2 Jahre jünger. Ich habe 2008 eingebaut.
Auch früh.
Finde diesen Geruch auch schön, außer wenn frisch beladen wurde. Dann ist es mir ein bisschen doll, muss ich zugeben. Das ist ja, der Sack wird aufgeblasen und dann geht's da rein. Dann mache ich tatsächlich alle Türen, die ich habe, zu und lasse sie auch eine Weile zu, weil ich das Gefühl habe, dass dann echt viel Staub da unterwegs ist und das vielleicht nicht so gut ist und da direkt die Wäsche daneben ist und das ist dann immer in dem Moment doof. Aber wo ich tatsächlich im Augenblick gedanklich unterwegs bin, ist die Frage, ob ich tatsächlich auf Dauer den behalten werde, weil wir haben natürlich jetzt überall Wärmepumpen mittlerweile.
Na klar.
Und Und es wird ja schon was verbrannt und nein, da ist keine Reinigung drin und ja, natürlich verbrennen die gut. Also ich habe einen Ökofeen-Kessel, weiß nicht, die haben sich, glaube ich, schon in Österreich damals sehr viel Mühe gegeben, dass die Verbrennung sauber ist, in der richtigen Temperatur, ist das wenig.
Ist ja auch nachweislich.
Richtig, und gleichzeitig kommt ja Staub raus, das kann man nicht wegdiskutieren.
Ja.
Wie ist da deine Gefühlslage beim Thema?
Also ich berate ja auch meine Kunden im Bereich Heizungssysteme. Ich bin jetzt kein Gebäudeenergieberater, aber ich habe, glaube ich, schon ein sehr großes Wissen, was so Heizungssysteme anbelangt. Und ich sage immer, Pellet ist so die Möglichkeit, wenn nichts anderes geht, dann reden wir über Pellets. Also das ist jetzt nicht das erste Mittel der Wahl. Man muss ja auch dazu sagen, wo kommen die Pellets her? Nicht? So, also wir sind hier in Flensburg und ich habe einen Bekannten, der ist bei der Berufsfeuerwehr in Flensburg. Wenn er das jetzt hört, wird er genau sich angesprochen fühlen. Und der hat einen Pellet-Kaminofen. Und ist mal der Sache gefolgt, der Geiz ist geil, und ist zum Baumarkt gefahren, hat sich Sackware geholt. Er braucht ja Sackware für seinen Kaminofen, weil er einen Tagesbehälter. Naja, und hatte Tagesdienst und ist einfach mal nachmittags mit dem Geigerzähler zum Auto gegangen. Das hätte er nicht machen sollen. Wer billig will, kriegt billig. Das ist bei Fleisch ja auch so, nicht? Also wenn wir uns einfach nicht kümmern, wo unsere Sachen herkommen, dann kriegt man vielleicht Sachen, die ein bisschen bedenklich sind. Wenn man nur aufs Geld guckt, haben wir es wieder. Wenn es nur ums Geld geht, fallen andere Sachen runter, die nicht gemeinwohlökonomisch sind. Mhm. Und bei Pellets ist diese Geschichte, dass man am Ende nicht weiß, wo die Ware wirklich herkommt. So. Und der Markt für Pellets muss begrenzt sein. Man kann nicht sagen, alle oder ganz viele gehen jetzt auf Pellets. Also ich sage das genau wie Wasserstoff. Wasserstoff, der Champagner, der Energieträger, nimmt man dort, wo nichts anderes geht. Und das würde ich auch für Pellets sagen.
Okay, ja, schätze ich auch so ein. Also ich habe tatsächlich auch in den Anfangsjahren immer mal wieder geguckt, ob tatsächlich die Reststoffmengen, die wir in deutschen Sägewerken produzieren, überhaupt ausreichend sind, um die Pelletsmengen herzustellen, die wir haben.
Ja, doch, das glaube ich schon.
Das anfangs immer noch gepasst.
Ja, tut's immer noch. Ja,
also, echt immer noch?
Okay. Ja, tut's immer noch. Also es werden ja nicht im großen Maße Pelletheizungen gebaut. Nicht, weil das einfach für ganz viele nicht passt und weil auch für ganz viele Wärmepumpe jetzt besser ist, auch besser gefördert wird und so weiter. Und das muss ja auch in Richtung Strom gehen. Wobei das natürlich weitere Herausforderungen provoziert. Ich meine, wem sage ich das? Da hast du wahrscheinlich täglich mit zu tun.
Ja.
Nicht, Stromnetze gerade im letzten Netzverteilbereich und so weiter. Noch nichts digitalisiert und das ist alles noch nicht so ausgereift. Ne? Da gibt es noch viel zu tun.
Genau.
Da gibt es wirklich noch sehr viel zu tun.
Da haben wir noch einiges zu tun.
Ja.
Gehen wir gleich nochmal rein, das Thema. Ich bin beim Thema Geld noch hängen geblieben. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich mal wieder einiges über Bitcoin gehört, also digitale Währung.
Ja.
Und fand diesen einen Aspekt total spannend, dass hier gesagt wird, Bitcoin als Wertspeicher. Also ich muss zugeben, ich habe seit, weiß nicht, 5 Jahren oder so, so ein Ding, wie heißt das nochmal, so ein
Wallet?
So eine Wallet, genau, wie heißt das, also nicht Bitbox, so heißt das Ding, genau. Also es ist aus der Schweiz, so ein Ding, wo da drauf ist und diese Worte und sonst was. Und deswegen höre ich da immer mal wieder rein, um auf dem Stand zu bleiben, was Phase ist, und habe jetzt einen Aspekt gehört, den ich total spannend fand, dass Bitcoin als Wertspeicher dazu beiträgt, dass die Wirtschaft halt nachhaltiger wird, weil man im Grunde im Augenblick ja das Problem hat, dass durch die zunehmende Inflation, die mal 2%, mal 4% oder auch mal 10% ist, wie jetzt in den letzten Jahren, wir ja immer irgendwie motiviert sind und denken, mein Geld, das verkommt ja, ist ja nichts mehr wert, jetzt muss ich schnell konsumieren, um praktisch dann noch was von zu haben. Und das ja dazu führt, dass wir gar nicht, so wie du eben sagst, mal in Richtung, weiß nicht, Spiritualität oder uns geht's einfach mal nur gut, indem wir aus dem Fenster gucken, unterwegs sind, weil wir nämlich das Gefühl haben, dass mein Geld, was ich weggelegt habe, was ich gespart habe, sich vermehrt im Laufe der Zeit. Das ist ja bei Bitcoin, da gibt es ja irgendwie 21 Millionen Dinger, die da hergestellt werden können, die sind noch nicht alle produziert. Einfach so, dass man ganz entspannt sich zurücklehnen kann, sagen kann, ich muss jetzt nicht irgendwas konsumieren, sondern ich kann abwarten, bin mir sicher, dass auch in 2 Jahren, in 5 Jahren oder 8 Jahren mein Geld da ist und eigentlich das Doppelte, Dreifache oder sonst was wert ist und dieses andere Geldsystem eigentlich dazu beiträgt, dass das ganze Verhalten viel nachhaltiger wird. Das fand ich total spannend, diesen Aspekt, den ich da und den auch noch nie in diesem Kontext so aktiv verortet hatte.
Ja.
Aber das ist ja vielleicht was ihr alle anderen Menschen, ich weiß gar nicht, wie viele Bitcoin-Inhaber es in Deutschland gibt, wahrscheinlich nicht 83 Millionen, sondern deutlich weniger, gar nicht auf
dem
Zettel haben. Nee, es haben ja die meisten Menschen keine. Das ist ja eine kleine Menge an Menschen, die das überhaupt haben und die aber tatsächlich das jetzt ganz anders betrachten und das Geldsystem wahrscheinlich teilweise sehr viel kritischer sehen als
Also ich glaube, ich andere. Bin viel zu sehr Praktiker, als dass ich dieses System irgendwie verstehen kann.
Ja.
Und ich denke mir auch, wenn ich jetzt im geistigen Auge vor mir so ein paar Handwerkermeister sehe und mit denen über sowas rede, dann sagen die ja, Mensch, wenn du irgendwie so nur Geld verdienst, damit kriegen wir irgendwie kein Haus gebaut und keine Heizung getauscht. Komisch, ganz kraus.
Ja, also, man soll ja auch nicht damit Geld verdienen. Das ist gleich die Idee. Das ist ja nur praktisch der Sparstrumpf. Ich übertreibe es ein bisschen. Also, dass man praktisch nicht es aufs Sparbuch legt oder was weiß ich, mit ETFs oder weiß ich nicht, wo man auch immer das Geld anlegt, sondern dass es einfach da parkt und dann weiter die Heizung baut und sich da eigentlich gar nicht drum kümmert sinnvoll. Ja. Aber ich gebe dir recht, es hat eine unfassbar hohe Eingangshürde. Ich habe den Podcast damals von Christian Bischoff gehört und er sagte, beschäftige dich mal 100 Stunden mit dem Thema Bitcoin, um überhaupt beurteilen zu können, ob das was für dich ist. Und es ist unfassbar komplex, man kann da sich unfassbar drin verlieren, aber es soll auch gar nicht jetzt hier zum Thema werden. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass das auch.
Ich mach's kurz, ich habe dazu keinen Zugang.
Gut.
Ich habe dazu keinen Zugang.
Lass uns über das sprechen, Stefan, wo du einen Zugang hast, und zwar zum Thema ausgeförderte PV-Anlagen. Und da sind wir wieder beim Thema, die sind ja teilweise auf Freiflächen, aber natürlich auch in Haushalten. Und wir haben gerade über das Thema Wärmepumpe gesprochen. Da gibt's wahrscheinlich schöne Kombinationsmöglichkeiten.
Ich habe tatsächlich vor 12 Jahren angefangen mit dieser Firma. Du sagtest ja 24, nee, es war tatsächlich 2012 mit der aberwitzigen Idee, Anlagenbetreiber zu beraten im Bereich Eigenstromnutzung. Mhm. Hat nur niemanden interessiert. Die meisten hatten Volleinspeiseanlagen und die wenigen Anlagen, die dann auf dem Markt waren, die dann schon Eigenverbrauch machen konnten, die haben sich nicht gemeldet. Also es war ein ganz kleiner Markt sozusagen. Aber ich habe halt da schon gesehen, da kommt was auf uns zu. Mhm. So die ganzen Anlagen. Ich sage immer, wir rutschen so vom roten Sofa EEG wie auf Schmierseife langsam in das Haifischbeckenmarkt. Mhm. So ist es bildlich, nicht? Und das heißt also, ganz viele Anlagenbetreiber sind jetzt in der Situation zu überlegen, wie geht's denn jetzt weiter mit meiner Vergütung? Es war doch so schön, 20 Jahre kriege ich irgendwie, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, viel zu viel Geld für meinen Strom, weit weg vom Marktpreis, aber das hat ja eben dafür gesorgt, dass wir tausende Anlagen in Deutschland haben, zehntausende Anlagen, hunderttausende. Ja, und die berate ich, und da berate ich tatsächlich vor allem überwiegend Landwirte. Mhm. Landwirte, die 2004 schon sich mutig auf diesen Pfad begeben haben, und in den nächsten folgenden Jahren wurde das immer mehr. Und die haben Riesendachflächen. Die erste Anlage, die hängt noch am Hausanschluss. Da kann man auch relativ einfach Eigenstrom realisieren. Und die anderen Anlagen, die eine eigene Travo bekommen haben, da wird es schon schwieriger.
Ja.
Aber für die erste Anlage, da kann man schon richtig gut Erträge auch errechnen, dass man aus den 2-3 Cent, die man vielleicht über den Jahresmarktwert demnächst noch bekommt, bis Ende 32 ist ja nun dank des Solarpakets 1 auch verlängert worden. Ne? Nicht alles schlecht gewesen, was in Berlin gelaufen ist. Also diesbezüglich haben die auch wirklich was bewegt. Wenngleich sie es nicht gut verkauft haben, aber da ist viel passiert.
Das habe ich nicht verstanden. Was war im Solarpaket 1 mit 2-3 Cent?
Dass die Weitervergütung der ausgeförderten PV-Anlagen bis Ende 32 nach Jahresmarktwert weiterläuft.
Okay, wobei ist das jetzt wirklich gut? Also ich muss zugeben, ich bin ja der Freund davon, dass man sich schon am Markt orientiert und guckt, wann es sich lohnt, das einzuspeisen, weil dadurch fangen ja an, sich Batterien zu lohnen. Und wenn die dann einfach.
Aber was heißt denn Jahresmarktwert? Das heißt, das ist der durchschnittliche Monatsmarktwert, der ist ja nun sehr gering. Der war letztes Jahr noch bei 7,8 Cent, der durchschnittliche Monatsmarktwert. Dieses Jahr ist er schon bei 4,7 Cent. Mhm. Und mit jedem Zubau der PV-Anlagen, wissen wir beide, wird dieser Markt sinken. Wenn alle zur gleichen Zeit Strom ins Netz drücken und die Kunden aber nicht Schlange stehen, dann wird der Preis sinken. Und das sind die harten Marktbedingungen, denen jetzt alle ausgesetzt sind. Deswegen diese Geschichte, dass man bis maximal 10 Cent bekommen kann, das werden wir nie wieder erreichen.
Ja.
Wir werden nie wieder 10 Cent am Markt für Solarstrom bekommen.
Mhm. Und kriegen Sie die unabhängig vom Einspeisezeitpunkt? Ich frage es deswegen so interessiert nach, weil ich finde es ja immer cool, wenn praktisch diese Marktdynamisierung stattfindet, dass die Einspeiser überlegen, okay, lohnt sich jetzt eine Batterie, baue ich die ein, verschiebe praktisch dadurch meine Strommenge in die Abendstunden, kann ich wann anders einspeisen. Wenn ich dann doch wieder rund um die Uhr immer den gleichen 2-3 Cent, auch wenn es nur wenig ist, bekomme, habe ich ja wieder keinen Anreiz, da marktdienlich einzuspeisen.
2-3 Cent ist ja nichts sozusagen, nicht? Die kommen von 57,4 Cent, nicht? Also das muss man mal so sehen.
Ja.
Und der Anreiz, da was zu tun, ist ja riesengroß. Und was man jetzt machen muss, ist einfach Kosten verdrängen, die man jetzt auf anderer Seite hat. Strombezug und Kosten für Brennstoff und Kraftstoffe, die kann man verdrängen. Da muss man bloß investieren. Und ich sage immer, wer langfristig sparen will, muss jetzt investieren. Das ist ja so. Ne? Also das hat man bei der Brennwerttechnik schon gemacht, bei der Ölheizung. Ne? Das war es auch schon effizienter. Und Pellet, wissen wir beide, war wirklich wir waren auch umgeben von Bedenkenträgern damals, aber am Ende war es der fast, also gleich nach Hackschnitzel, der günstigste Brennstoff, den man kaufen konnte.
Ich habe keinen gefragt, ich habe es einfach bestellt.
Ja, also, auch so eine intrinsische Ader, ne? So, genau.
Ich bin da sehr internal, also ich frage nicht nach anderen Meinungen. Wenn ich was gut finde, dann finde ich es gut und reicht mir mein Urteil häufig.
Ja, genau. Und vielleicht hat man dann guten Riecher, sagen wir mal so, ne? Genau.
Ja. Und macht einfach. Und ehrlicherweise war damals, weiß nicht, ob es bei dir auch war, die BAFA hatte das Marktanreizprogramm, da gab es auch noch einen ordentlichen Zuschuss. Das waren, glaube ich, 5.000 Euro oder was, den ich da.
Aber das war nicht der Grund, warum wir es gemacht haben. Wir wollten einfach kein Öl mehr verbrennen. Wir hatten einen viel zu großen Kessel, 70 kW.
Okay, was für ein Schloss habt ihr denn da? Wo ihr
drin wohnt? Ja, wir wohnen tatsächlich in so einem alten Resthof auf einer Warft in Nordfriesland, richtig schön. Und das ist ein Seminarhaus. Meine Frau ist Heilpraktikerin. Kleiner Werbeblock am Rande. Richtig gute Heilpraktikerin. Ja, und das Haus ist manchmal richtig voll. Das sind 400 Quadratmeter insgesamt aufgeteilt in Wohnteil 300 und 100 Quadratmeter Praxis und Gästewohnung. Und wenn Wochenendseminar ist, dann bin ich richtig ausquartiert, dann ist da richtig was los. So, und dann brauche ich einfach auch eine Heizung, die die Räume wärmt. Aber da reicht tatsächlich eine 24 kW Pelletheizung. 30 wurde damals empfohlen und wir haben uns bewusst eine Stufe kleiner genommen. Das wird ja mal ein bisschen höher gerechnet. So den altbekannten Heizungsbauer Sicherheitsaufschlag, den haben wir nicht mitgemacht, sondern die kleinere, damit die Anlage nicht so oft taktet und dann läuft sie auch effizienter.
Sehr sympathisch. Ich habe auch nur 8 kW damals genommen und alle meinten, ich brauche 15. Aber
du hast auch nicht so ein Schloss, ne?
Nein. Wir haben ein normales Einfamilienhaus und das hat keine Heizbadflächen da. Keine Ahnung, kein Seminarraum. Genau. Einen Gedanken hatte ich noch eben. Jetzt kriege ich nicht mehr zusammen. Wir waren gekommen von Pelletstrom. Ach so, genau, die ausgeförderten PV-Anlagen.
Das war das Thema,
In was sinnvollerweise investieren die? Also wir sind erstmal gedanklich noch bei den Landwirten und dann würde ich gleich auch nochmal auf die Haushalte rübergehen.
Ja.
Wo sollten die sinnvollerweise rein investieren, damit sie dann jetzt die ausgeförderten PV-Anlagen, die übrigens ja noch unfassbar lange halten, ich weiß noch, kleiner Exkurs noch, okay, die Zuhörer haben es nicht gesehen. Stefan hat leicht mit dem Kopf hin und her gewackelt. Das heißt, er glaubt nicht, dass sie 50 Jahre lang halten. Weil ich habe damals, das war in Freiburg, das war, glaube ich, so eine ISE-Versuchsanlage vom Fraunhofer-Institut. Die war damals schon über 40 Jahre alt und die war immer noch irgendwie, weiß nicht, bei 80% oder 85% Effizienz. Ich habe gesagt, einfach zu gut, um wegzuschmeißen.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, was glaubst du erstmal, wie lange halten die Anlagen? Und dann kommt die Frage, die ich eben gestellt habe, in was investiert man jetzt sinnvollerweise, um da nochmal ein goldes...
Also sehr unterschiedlich. Also diesen Spruch, PV-Anlagen sind selbstreinigend und wartungsfrei, sage ich, nein, stimmt nicht.
Okay.
Stimmt nicht. Also man kann natürlich völlig ignorant seine Anlage einfach betreiben und hoffen, dass sie weiterläuft. Fakt ist, dass nach 20 Jahren, wenn man mal eine thermografische Untersuchung macht, und das empfehle ich allen Kunden, diese 500 bis 1000 Euro einfach mal in die Hand zu nehmen, da arbeite ich auch wirklich mit ganz tollen Partnern zusammen. Und dann stellt sich oft heraus, dass einige Module einfach Hotspots haben, einige Zellen, die also überproportional heiß werden, und das ist eine potenzielle Brandgefahr.
Okay.
So, das heißt, diese Module, wenn die dann rot sind, diese Hotspots, das wird richtig ausgewertet farblich. Also es gibt dann so grüne, die sind unbedenklich, dann gibt es gelbe, da ist ein bisschen wärmer, aber unbedenklich. Und die roten sind schon so heiß, dass man da was machen sollte. Und da empfehle ich, die Module richtig rauszunehmen. Und das ist dann die nächste Herausforderung. Sie haben einmal richtig große Flächen, aber man kann die identifizieren. Es wird wie ein Schachbrett, wird das angeordnet, so A6 muss raus, C7 muss raus. Das sollte man denn tun und dann nimmt man sinnvollerweise vom Rand noch gute und füllt diese Flächen und muss natürlich dann die Lücken noch wieder füllen. Also das empfehle ich, Okay. Es gibt so Montagsanlagen, die sind also gespickt mit Hotspots. Das zum Thema, die Anlage hat 40 Jahre. Kommt drauf an, sage ich mal.
Okay, spannend.
Es lohnt sich, das mal zu überprüfen.
Wie viele, nach deinem Gefühl, nach 20 Jahren, ist das jedes 10. Modul, was da Hotspots hat? Ist das, kann man das sagen und hängt das vom Hersteller ab? Oder?
Ja, das hängt auch von der Produktionslinie des jeweiligen Herstellers ab. Aber man kann noch nicht mal sagen, die Module sind grundsätzlich schlecht und die und so weiter. Es lohnt sich einfach. Ich sage immer, wir fahren alle 2 Jahre mit dem Auto zum TÜV, weil wir es müssen. Nicht? Das Auto fährt, man merkt nichts und kommt im Mängelbericht wieder raus. Ist oft so, ne? Weil man Sachen nicht gemerkt hat. Und so ist es auch im Betrieb. Ne? Die sagen, ja, ich bin auch in Erwartung, ist doch alles in Ordnung und ich gucke hoch, sieht gut aus und die Anlage produziert auch gut. Und trotzdem sind da 5 Module so faul, dass sie getauscht werden müssen. Ist einfach so. Genau, es lohnt sich, das einmal zu machen.
Okay. Sind da schon Häuser abgebrannt wegen so einer Geschichte?
Bestimmt ja, mir nicht persönlich bekannt, aber okay. Ich weiß, dass die Versicherungswirtschaft auf dieses Problem aufmerksam geworden ist und vermehrt fordert, dass diese Untersuchungen gemacht werden, damit sie weiterhin versichert bleiben.
Okay.
Also ich gehe davon aus, es wird sich ein Standard entwickeln, dass ausgeförderte Anlagen mindestens einmal diese Prüfung gemacht, einmal diesen PV-TÜV machen müssen. Ich sage jetzt mal dieses Wort.
Ja,
man darf das nicht offiziell so sagen, aber...
Jeder weiß, was gemeint ist.
Uns hört ja keiner zu hier.
Nö, genau, wir sind zu zweit hier.
Ja, zu zweit, genau. Ja, nein, also einmal einmal die Überprüfung machen, dann ist man auf der sicheren Seite, dann weiß man einfach, über was reden wir hier. Also es geht ja auch darum, diese Anlage in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu drücken und dann will ich einfach wissen, über was für einen Motor reden wir hier. Wie gut ist dein Motor noch? Mhm. Und das kann man prüfen.
Okay, verstehe ich. Und wenn man dann die Module von außen in die Mitte getan hat, man kann ja wahrscheinlich keine mehr nachbeschaffen, die genau die Spezifikationen
haben. Doch, kann man. Zu Apothekerpreisen werden sie heute noch verkauft. Es gibt so einige findige Händler, die haben sich pro Hersteller ein paar Module zurückgelegt für genau diese Fälle.
Okay,
spannend. Und die sind deutlich teurer als damals. Und damals waren sie schon teuer.
Ja.
Also wenn man nur eins hat und sagt, okay, ganz egal, ich werde mir jetzt dieses teure Modul kaufen, dann bin ich davon ab, kann man machen, aber es wird sehr teuer.
Na gut, aber andererseits, man muss den ja auch verstehen, der lagert die Dinger, der hat die damals gekauft,
ja.
Der will auch irgendeine Form von Verzinsung. Alles haben gut. Wir gerade über das Thema Geld alles gesprochen, gut. Das wird ja weiter.
Ja, genau.
Okay, spannend. Gut, aber lass uns jetzt auf das Thema Investition gehen, das heißt, ich habe die alte Anlage, ich habe den Solar-TÜV über mich,
genau.
Und habe ihn bestanden und Anlage ich darf weitermachen.
Gut. Genau,
ja. Woran investiere ich dann sinnvollerweise?
Batteriespeicher, okay. In der Regel rechne ich immer mit meinem 10 Kilowatt Batteriespeicher, 10 Kilowattstunden oder ein 20er und dann ist meistens die natürliche Grenze schon erreicht. Man merkt so, bei ganz vielen, bei einem normalen Stromverbrauch auf dem Hof, macht es Sinn, nicht über 20 zu gehen. Das kann man aber ausrechnen, genau.
Also man schiebt praktisch möglichst viel Solarenergie in die Zeiten, wo ich sie bisher nicht genutzt habe.
Genau.
Ich ändere aber erstmal meinem sonstigen Verbrauchsverhalten nichts.
Nee, das wäre jetzt erstmal auf Eigenverbrauch umstellen und den Strom speichern. Das wäre so die Wirtschaftlichkeitsberechnung Nummer 1.
Ja.
Dann geht's weiter, dann frage ich hier mal, was steht denn hier an, wie heizt ihr und überlegt ihr mal mit Strom zu heizen. Da kommt entweder ein Ja oder ein Nein. Bei Ja ist die nächste Variante, okay, jetzt lass uns doch mal Wärmepumpe rechnen. Womit heizt du? Okay, mit Öl. Wie viel Verbrauch hast du? Okay, Öl mal 10,6, das ist dein Wärmebedarf im Jahr. Durch 3,6, dann wissen wir, wie viel Strom diese Wärmepumpe braucht. Circa 20% davon holst du vom Dach. Okay, das müssen wir mal dazu rechnen. Genau. Also das wäre so die nächste Variante und dann frage ich auch, Mensch, wie fährst du denn mit dem Auto? Ja, genau. Und womit? Ja, mit dem Fiat? Nein. Mit was für einem Kraftstoff? Ja, natürlich mit Diesel. Ah, Mensch, okay, du kriegst jetzt 2-3 Cent die nächste Zeit für deinen Strom. Willst du nicht für 40 oder 60 Cent pro 100 Kilometer fahren? Wäre das nicht interessant? Ja, natürlich. Dann mach das doch. Kaufst du eine Wallbox für 1500 Euro. Und dann fährst du mit Strom vom Deich und nicht mit Öl vom Scheich. Das wäre doch was, nicht? Ja, genau. Das wäre so die nächste Variante. Und das kann ich eben alles ausrechnen. Und Zahlen sagen mehr als 1000 Worte. Und dann sind sie überzeugt und sagen, okay, ja, das ist ja spannend. Dann ist die Variante, Mensch, das war mir gar nicht so bewusst. Ich sage, ja klar, du kannst jetzt statt 2 Cent, kannst du irgendwie deutlich mehr Geld machen. So, du wirst nicht dahin kommen, wo du herkommst, aber das war jetzt auch ein Förderprogramm, um diese Anlagentechnik auf die Dächer zu bringen. Davon musst du dich innerlich verabschieden, aber du kannst einen Gutteil deiner jetzigen Kosten verdrängen mit deinem Kraftwerk, was du dir glücklicherweise vor 20 Jahren aufs Dach gesetzt hast. Feier dich.
Ja.
Genau.
Verstehe ich. Aber die Investitionen sind ja wahrscheinlich im Privatbereich genau die gleichen. Auch da macht der Batteriespeicher Sinn, aber wahrscheinlich alles begrenzt wirtschaftlicher, weil auf dem Dach sind da halt, keine Ahnung, 10 kW oder vielleicht 15, oder wenn es gut läuft, und nicht, keine Ahnung, 20, 30, 40, was die da drauf haben.
Ob es sich lohnt, kann man ja ausrechnen. Man kennt die Kosten für Batteriespeicher, sind deutlich günstiger als noch vor 10 Jahren. Das ist alles nicht mehr so teuer. So, das hat man in der Regel nach 8 bis 12 Jahren wieder drin. Kann man ausrechnen. Genau. Das lohnt sich richtig.
Nach 8 bis 12 Jahren, okay, sehr gut. Ja,
ungefähr. Ungefähr. Gut. Je nachdem, wie viel Stromverbrauch ist. Habe ich noch aktive Landwirtschaft? Habe ich noch Schweinezucht mit Lüftern, die den ganzen Tag laufen? Habe ich Milchwirtschaft? Und wenn ja, melke ich zweimal am Tag oder habe ich Melkroboter, das spielt eine wichtige Rolle. Also ich habe ganz viele Landwirte, die keine aktive Landwirtschaft mehr haben. Da wird es eher schwierig. Die haben wenig Stromverbrauch, aber alle haben schlecht gedämmtes Haus.
Ja.
Naja, das sind ja Höfe, die sind irgendwie aus den 20er, 40er Jahren und da wurde dann auch nicht viel gemacht. Und Genau.
So. Ich habe ihn vor Augen. Mein Vater wohnt ja genau auf so einem. Also insofern.
Ich könnte auf Schlag 20 aufzählen hier, wo ich die letzten Monate war. Ist einfach so. Das sind die Gegebenheiten einfach.
Richtig, glaube ich dir.
Ja.
Einen Gedanken hätte ich eben noch. Achso, genau. Den Batteriespeicher kann man im Winter ja auch noch nutzen. Das mache ich ja gerade zu Hause, um zu günstigen Strompreisen. Ja. Also ich bin ja Tibber-Kunde und bin auch gerne, ich saß ja immer wieder hier rein, bereit zu einem Stadtwerk zu wechseln, was auch einen dynamischen Stromtarif anbietet.
Kommt ja ab nächsten Jahr.
Genau, kommt ab nächsten Jahr, aber es gibt wenige, die wirklich motiviert sind, ihn so anzubieten, dass er massentauglich ist. Also ich versuche das jetzt bewusst vorsichtig zu formulieren.
Weil er viel Arbeit bereitet.
Ich weiß gar nicht. Also ich glaube nicht, dass
Tibber schon.
Ja, ich glaube, Tibber hat da deswegen nicht viel Arbeit, weil sie es einfach automatisiert haben. Und Tibber macht ja auch nicht alles perfekt, muss man zugeben. Ich bin ja nach wie vor ganz normaler Standard-Lastprofil-Kunde mit einer Bilanzierung. Aber da wollen wir gar nicht rein, dieses Thema, wo man sich unfassbar verlieren kann. Ja. Meine Frage ist, ich nutze die Batterie im Augenblick ja auch im Winter, um praktisch immer in den zwei günstigsten Stunden des Tages meinen Gesamtbedarf reinzupacken.
Perfekt.
Ist das auch was, was ihr da auch schon treibt?
Ja, na klar, okay, das empfehle ich auch. Das Thema dynamische Stromtarife ist auch auf jeden Fall auch ein Thema. Aber lohnt sich ja auch nur, wenn man es hinbekommt, den Großteil seines Stromverbrauchs und Bedarfs in diese günstigen Zeiten zu drücken. Ansonsten kann der dynamische Stromtarif auch schon mal sehr teuer werden.
Also nee, der Aspekt ist ja bei mir, ich verbrauche zu Hause ja nur noch in zwei Stunden, immer an den zwei günstigsten Stunden des Tages. Dann mache ich die 10 kWh voll und dann geht der Trockner, Waschmaschine, sonst was.
Ja,
das heißt, ich bin ja gar kein Standard-Lastprofil mehr, so wie hier morgens ein bisschen und dann ein bisschen weniger und abends nochmal, sondern ich bin mittlerweile ein Höcker, der nachts irgendwann zwischen 2 und 3 ist. Und dann verbrauche ich irgendwann in aller Ruhe den Strom, den ich da eingespunkert habe. Das ist wie Kartoffeln kaufen,
aber die kaufe ich auch billig. Du bist Typ Pelletheizung und Pelletheizung hat niemand meiner Kunden, die haben alle Öl oder Gas.
Ja.
Und wer das hat, da ist dann erstmal Wärmepumpe dran zu denken, gerade wenn sie ein Riesenkraftwerk auf dem Dach haben.
Ja.
Und dann hast du natürlich einen ganz anderen Stromverbrauch, den du mit einem 10 kW Batteriespeicher auf keinen Fall decken kannst.
Korrekt, da ist natürlich der Wärmespeicher dann das, was es entzerren könnte.
Ja, Wärmespeicher auch, um mit Heizstäben im Sommer jedes Watt zu Wärme zu machen, damit die Wärmepumpe im Sommer rausbleiben kann.
Also den Aspekt finde ich ganz spannend. Das heißt, im Sommer hast du den Heizstab auch noch mit drin, um praktisch sicherzustellen, dass nicht über diese Faktor 3,6 oder im Sommer ist ja noch besser, 4 oder sonst was, viel zu viel Wärme entsteht, sondern dass man möglichst das nutzen will, okay?
Das ist klar, natürlich. Wenn ich noch 2-3 Cent für meinen Strom kriege, kann ich selbst mit Heizstab Wärme machen. Das war vor 10 Jahren auch völlig verpönt. Hey Wiese, 1:1 Umsetzung von Wärme in Strom und dann mit Netzstrom, überlegen Sie mal, das wird nie wirtschaftlich. Und ich wusste damals schon, doch, die Zeit kommt. Okay, deswegen macht ja so MyPV, setzt ja voll auf diese Geschichte, mit Heizstäben auch automatisiert Wärme zu machen. Das lohnt sich. Mhm. Und ganz ehrlich, dieser Strom, den wir da dem Netz wegnehmen, fehlt dem Netz ja nicht. Ganz im Gegenteil, die sind froh, dass dieser Lastspitze dieser Strom weg ist. Ist also allen geholfen. Vorteilsgemeinschaft, Neudeutsch Win-Win.
Richtig, weil dass die, also wir haben glaube ich jetzt 36 Gigawatt in Deutschland PV-Anlagen, die ungeregelt sind und wir haben ja auch Zeiten tatsächlich gerade so um Ostern rum, wo die Sonne ja schon scheint und die Nachfrage sehr gering ist, wo es manchmal dann schon eng wird, dass überhaupt das noch funktioniert.
Also das ist in meiner Welt die Herausforderung der Zeit, diese Überlasten vernünftig zu steuern und genug Anreize zu bieten in den Haushalten, da sind dynamische Stromtarife ja nur ein Anfang. Dynamische Netztarife ist das nächste Thema.
Richtig.
Genau, all solche Sachen, das muss jetzt kommen und wir können alle gespannt sein, wie die nächste Bundesregierung dieses Thema angeht. Da sehe ich, kleiner Karl Lauer, schwarz.
Ja.
Da sieht man jetzt schon am Horizont viel schwarz. Und man kann hoffen, dass die Partner, die mit dieser Partei zusammengehen, sich diesbezüglich durchsetzen werden, weil wir haben keine andere Chance. Wir müssen das hinbekommen.
Mhm.
Und das weit weg von Ideologie, wir müssen es hinbekommen.
Ja.
Ganz wichtig.
Das glaube ich auch, weil der Pfad ist ja klar, in welche Richtung wir wollen. Genau. Und ich glaube, wir haben auf der Verbrauchsseite, wo wir jetzt ein bisschen angefangen haben zu reden, noch unfassbare Flexibilitätspotenziale.
Absolut.
Ich habe gerade gestern gelesen, wir haben mittlerweile über 10 Gigawatt an Batteriespeichern schon dastehen in den Kellern. Ich würde jetzt einfach mal aus der Hüfte herausschießen, unter 1 Gigawatt wird marktdienlich oder netzdienlich eingesetzt. Die allermeisten werden irgendwie eingesetzt.
Und
ich habe auch so Bilder schon gesehen, das kann man jetzt wieder im Podcast nicht zeigen, aber ich versuche es mal grafisch zu beschreiben, dass ja tatsächlich die meisten Speicher vormittags vollgeladen werden. Das heißt, die Sonne geht auf, PV-Produktion geht hoch, das Ding wird geladen und dann in der Regel so zwischen 11 und 12 der Speicher voll ist.
Ist nicht netzdienlich.
Nee, überhaupt nicht netzdienlich. Dann, wenn es eh eng wird, dann fangen alle Solaranlagen an, ins Netz einzuspeisen.
Das ist der egoistische Betrieb sozusagen. Der netzdienliche Betrieb wäre ein anderer, dass man tatsächlich auch wetterbedingt dann einspeichert, wenn es auch dem Netz dient. Richtig. Dazu brauchst du aber Anreize. Und da hilft wieder Geld.
Da hilft wieder
Geld. Da kriegt man auch den größten Bedenkenträger überzeugt.
Ja, ich gucke jetzt mal wieder aufs Skript. Ich finde es gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde so geschnackt und das ist eigentlich das, was ich mag. Aber ich will ja auch immer Jaro Genüge tun. Der hat sich so schöne Fragen überlegt, dass ich auch da wirklich nochmal reinschaue.
Aber ich hau nochmal raus. Ja? Die Elektroautos sind auch tolle Batteriespeicher, die auch netzdienlich sein können, die auch hausdienlich sein können. Das wird auch kommen müssen. Mhm. Aber es wird auch kommen, ich bin mir sicher.
Ja.
Ich habe einen 77 Kilowattstunden Batteriespeicher in meinem Auto.
Ich auch, genau so viel.
Und ich habe keinen Batteriespeicher im Haus, weil wir das Haus die nächsten Jahre verkaufen werden. So, das wissen wir jetzt schon. Deswegen, das wird der Nachfolger machen. Der wird eine tolle Beratung kriegen, was er hier am besten repowert oder umbaut oder hin und her und so weiter.
Okay.
Aber der Autospeicher ist ein riesen Batteriespeicher. Könnte dem Haus helfen und dem Netz. Mhm. Gibt es auch kaum Anreize. Und es gibt auch noch nicht irgendwie eine Einheitlichkeit unter den Netzbetreibern, wie man die in das Netz einbindet. Aber es wird kommen, da bin ich mir sicher. Ist alles nur eine Frage der Zeit.
Da bin ich mir auch sicher und ich finde es auch so unfassbar schade. Ich habe mir deswegen den Hyundai Ioniq 5 verkauft, weil er das kann, dass er praktisch in beide Richtungen sinnvoll.
Es gibt mindestens 15 Modelle, die das heute schon können.
Richtig. Und dass man da ausgebremst wird. Ich hatte, als wir uns kennengelernt haben, da in Flensburg auf dieser Ökonomika-Veranstaltung, hatte ich ja mit dir gesprochen und auch mit einem anderen, der hatte die Idee, dass man Batteriespeicher einfach so in eine normale Steckdose stecken kann und die dann ja auch in deinem Fall mitnehmen kann. Das heißt, du würdest einen Batteriespeicher haben, aber nicht so groß, jetzt nicht 10 kWh, sondern vielleicht so 5 oder 2 oder was weiß ich kWh, wird da reingesteckt in die Steckdose, arbeitet für dich und wenn du umziehst, da denken die halt eher an weiß nicht, Studenten oder kleinere Wohnungen, dann zieht der mit um sozusagen.
Naja, es folgt ja so ein bisschen dieser Idee, was wäre, wenn jeder Haushalt einfach einen Batteriespeicher kriegt, losgelöst von der eigenen Erzeugungsanlage.
Ja.
Aber dann kommt das Thema, wie ist es denn mit den ganzen Abgaben und Steuern?
So, ja.
Also das muss ja, diese Netzdienlichkeit über ein Gerät, was man sich anschafft, muss ja mindestens von einem Teil dieser Abgaben und Steuern befreit sein, damit sich das auch lohnt. Mhm. So. Aber das sehe ich auch schon am Horizont, dass man also wirklich auch so ganz viele Batteriespeicher in Haushalten hat, die keine Möglichkeit haben, eine PV-Anlage zu machen.
Ja.
Und die auch nicht so einen findigen Betreiber oder Eigentümer haben des Gebäudes, der ein Mieterstromprojekt auf dem Dach macht.
Ja, was ja auch hinreichend kompliziert ist, wenn man das abrechnen will.
Ja, ich habe den Podcast gehört und ich arbeite mit der Band in Norderstedt auch sehr eng zusammen, ja.
Sehr gut. Ja, die machen es ja anständig und gut.
Ja.
Auch das ist nur eine Frage der Automatisierung und der Digitalisierung. Wenn das vernünftig funktioniert, geht das auch, aber es ist natürlich schon im Hintergrund echt herausfordernd, dass da viele Besitzer von Immobilien, die dann irgendwie 8 oder 10 oder 15 Parteien haben, sagen, ach nee, komm, das ist mir zu kompliziert. Wenn sie nicht mit dir oder mit jemand anderem gesprochen haben, das ist nachvollziehbar im Augenblick noch.
Und die Netzbetreiber saufen ja momentan, das ist ja nun ein offenes Geheimnis im Tagesgeschäft, so dermaßen ab und kriegen immer mehr Anforderungen. Jetzt wird quasi mit Gewalt das durchgesetzt, was in den letzten 16 Jahren wirklich größtenteils liegen geblieben ist. Diese ganzen Themen hätte man viel früher politisch antreiben müssen und können. Mhm. Und jetzt kommt einfach zu viel auf Mal in einer Zeit, wo Fachkräfte auch Mangelware sind. Also man muss sich ein bisschen innerlich damit versöhnen. Alle schimpft auf die Netzbetreiber, dass die sich nicht melden und so weiter. Aber das habe ich auch gelernt, als ich bei Nordgrün war. Die schaffen es einfach nicht. Ja. Also wir hatten zum Beispiel eine Biogas, ich habe da ganz viele Landwirte betreut, die Biogasanlagen haben, auch ein sehr schönes Thema, nicht? Wie geht's damit weiter? Und da lief ein Solarlastgang über ein Jahr lang mit auf dem Biogaslastgang und es hat nur ein Jahr gedauert, bis das weg war. Das ist nur mal so ein Beispiel, weil sie es einfach nicht schaffen. So, und das meinen die gar nicht böse, aber die kriegen es einfach nicht hin und die arbeiten immer nur nach Priorität 1 bis 3 und ich war wahrscheinlich mit dieser Sache immer bei Prio 20 und nur das tägliche Anrufen, da hat das in der Prio-Liste hochgedrückt, damit sie sich da endlich mal drum kümmern. Also wer will auch so arbeiten, ganz ehrlich, muss ja die Hölle sein.
Ja, also ich kenne die Rolle ja etwas, weil ich ja in meiner Stadtwerkezeit tatsächlich auch für den Netzbetreiber im Shared Service Dienstleistung tätig sein durfte. Und ja, man hat da tatsächlich das Gefühl, man ist wie so an so einem Fließband. Also natürlich ist das da auch gut vergütet, sowohl am Fließband als auch bei den Stadtwerken.
Aber irgendwann wird Geld ja zu Schmerzensgeld.
Genau. Man hatte nie das Gefühl, dass man mal wirklich klaren, also wie heißt das, den Tisch leer hat, dass man wirklich mal alles abgearbeitet hat, sondern es tröpfelt immer wieder irgendwas nach und es tröpfelte gefühlt mehr nach als die Abarbeitungskapazität.
Kommt mir sehr bekannt vor. Ja.
Gut. Wir haben jetzt schon den Blick so ein bisschen nach vorne geworfen, Stefan. Was glaubst du noch, wenn man jetzt aus dem Jahr 2045, wo ja alles CO2-neutral ist, wenn wir das erreicht haben, und zurückblickt, was noch ist jetzt in den 20er Jahren entscheidend? Wir marschieren ja auf 2025 zu, das heißt, wir haben noch ein halbes Jahrzehnt. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Du hast gerade von der Bundestagswahl gesprochen, die auf jeden Fall jetzt gemacht werden sollten in deinen Augen.
Also ein ernstes politisches Commitment für die Energiewende und die Wärmewende, ganz eindeutig. Ich sage immer, wir werden Wladimir Putin in 10 Jahren dankbar sein für den Tritt in den Hintern, den er uns in Sachen Wärmewende erteilt hat. Mhm. Werden jetzt nicht viele hören wollen, aber das ist auch das Einzige, wofür wir dankbar sein werden. Also wir würden heute in den Gemeinden nicht über Wärmebedarfsermittlungen und solche Sachen oder kommunale Wärmeplanung nachdenken, hätte es diese Gaskrise nicht gegeben. Und die Hälfte des Energieverbrauchs in Deutschland geht in Wärme. Wieso haben wir dieses Thema noch nicht angefasst? Also das ist jetzt durch einen Krieg gekommen und durch diese Pipeline, die da kaputt gegangen ist oder kaputt geschossen wurde, wie auch immer. Mhm. Das ist jetzt auch ein bisschen viel, was wir da so regeln müssen, nicht? Also muss man ganz ehrlich sagen, wir kommen da von einer Krise in die nächste. Corona und Krieg und der Klimawandel, das hätte ja alles für 100 Jahre gereicht. So, und jetzt haben wir so alles auf Mal. Da muss man auch ein bisschen Verständnis für die Regierung aufbringen, auch wenn die jetzt hier so ein bisschen zerstritten auseinandergeht. Es ging einfach nicht mehr, aber in der Zeit haben sie auch wirklich für die Energiewende was bewegt. Ich sage nochmal, das haben sie nur nicht gut verkauft, aber sie haben auch was bewegt. Also wir sind auf einem Weg und ich bin ja durch und durch Optimist. Ich sage immer, die Pessimisten haben öfter recht, aber die Optimisten haben das bessere Leben.
Den kann ich noch nicht.
Der ist gut. Ist so, ne? Also was soll man sich ewig über das aufregen, was man nicht gestalten kann? In derselben Zeit hätte man ja 3 Projekte auf den Weg gebracht. Ja. So. Also ich denke, politisches Commitment für die Energiewende, losgelöst von irgendwelchen politischen Befindlichkeiten, einfach sich ganz klar ausrichten, hey Leute, wir müssen jetzt in diese Richtung und egal was in unserem Programm steht, wir müssen uns unterhaken. Also weniger Konkurrenz, mehr Miteinander und das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und wenn uns die da oben, schöner Begriff, ne, die da oben, also die Regierung und unsere Volksvertreter, wenn uns die nicht vorleben, dass man große Probleme in den Griff bekommt, dann kann man es von einem kleinen Mann und der kleinen Frau auch nicht ernsthaft erwarten.
Ja.
Die müssen das vorleben. Und wenn die sich nur streiten, dann wird unten auch nur gestritten.
Richtig, das stimmt.
Und das heißt, die müssen zu Vorbildern werden, wirklich zu Vorbildern, Vordenkern und Vormachern, ganz wichtig. Und ich tue das auf der unteren Ebene. Ich bin halt kein Bundespolitiker, aber ich lebe halt ganz viel vor, ich bin da authentisch, ich heize seit 2006 mit Holzpellets, habe 2004 PV aufs Dach gekriegt, fahre seit 11 Jahren mit Strom. Also das macht auch was mit einem und auch mit meinem Gegenüber, wenn die merken, okay, der weiß, wovon er redet.
Ja.
Man macht einen Unterschied. Ja. Genau. Und ich habe mir auf dem GreenTech Campus die Jahre, die ich da gearbeitet habe, auch relativ schnell abgewöhnt, mich über all das aufzuregen, was die anderen nicht in meinem Sinne machen. Das wären ja alle Verbrennerfahrer gewesen oder alle, die noch mit Öl und Gas heizen. Also das war auch wirklich sehr interessant für mich zu lernen, mich auf das zu konzentrieren, was ich gestalten kann. Und nicht zu bewerten, was die anderen vermeintlich nicht gut machen. Die stehen einfach an einem anderen Punkt und ich muss es hinkriegen, die zu begeistern und das vorzuleben. Und ich habe so ein Bild gepflegt, ich habe mit jedem vermittelten Elektroauto eine Glasmurmel auf die andere Seite der Waagschale geschmissen, mit jedem Auto. So, und da kann man sich vorstellen, wenn das genug sind, dann schafft man Tatsachen. Dann ist die E-Mobilität im Straßenbild sichtbar, dann kommen automatisch Ladestationen, nicht? Nachfrage folgt dem Angebot, Angebot folgt der Nachfrage.
Ja.
So, es passiert ganz automatisch. Und ich habe mit den Menschen gearbeitet, die was wollten und die was bewegt haben. Werner Schweizer in Klicksbühl, diese Döpsmobil-Geschichte mit vorangetrieben. Wir waren in so vielen Gemeinden auf den Einwohnerversammlungen, haben dafür Werbung gemacht. Mhm. Jetzt haben wir 40 Döpsmobil-Projekte in Schleswig-Holstein. Cool. Die sind auch auf mein Engagement zurückzuführen. Auch. Nicht nur, aber auch. Mhm. Wir haben das angeschoben. So, und da haben wir Tatsachen geschaffen. Und je mehr man macht, umso größer wird das Gegengewicht. Und irgendwann folgt der Mainstream automatisch.
Ja.
Wenn er merkt, okay, das lohnt sich nicht mehr dagegen zu sein, weil das machen jetzt so viele, ganz selbstverständlich, dann werden wir das auch tun. Aber es hätte nichts gebracht, wenn ich nur mit diesen Leuten gestritten hätte. Ja. Das hätte immer mehr getrennt. Also genau, das ist eine Sache, die ich die letzten 12 Jahre gelernt habe.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe jetzt auch tatsächlich letzte Woche jemanden erlebt, oder was diese Woche, da nenne ich jetzt mal nicht den Namen, der hat gesagt, er fährt tatsächlich nur deswegen Elektromobilität oder deswegen Elektrofahrzeug, was einfach cooler ist. Und die Beschleunigung, er hatte da so ein sehr schnell beschleunigenden, ich glaube, Kia war das, 3,3 Sekunden von 0 auf 100, wo ich dachte, okay, also da hängt, in seiner Welt hält da kein Supersportwagen mit, ich habe keine Ahnung, wie schnell die beschleunigen, aber es war tatsächlich schon sehr dynamisch, was da stattfindet. Und wenn man sie darüber bekommt und nicht über dieses Thema Nachhaltigkeit, dann ist es ja auch fein. Am Ende geht es ja nur darum, dass sie die Fahrzeuge fahren und benutzen.
Bedürfnisorientiert muss man beraten und handeln einfach.
Ja.
Und ich habe meine Kunden mal so in 6 Sechstel aufgeteilt. Die ersten beiden Sechstel habe ich nie kennengelernt. Die waren schon elektrisch unterwegs, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Da habe ich noch Leute aus dem Auto gezogen und ins Krankenhaus gefahren sozusagen. Mhm. Ich hatte in der Hauptzeit meines Wirkens auf dem Green Tech Campus hatte ich mit dem dritten und vierten Sechstel zu tun. Das waren die Gemäßigten und die Willigen und die Bereiten, sich auf was Neues einzulassen.
Ja.
Und jetzt haben wir mit dem fünften und sechsten Sechstel zu tun. So die Late Mover.
Okay, ne? Wobei rein mengenmäßig sind fünfte und sechste Sechstel.
Jetzt kommt's. Ich weiß genau, oder? Worauf du hinaus willst. Das erste und zweite Sechstel ist eine Briefmarke.
Ja.
Das dritte und vierte Sechstel ist ein Taschenbuch. Und jetzt kümmern wir uns um die Bibliothek.
Okay, gut.
So ist es mengenmäßig. Das sind die allermeisten.
Genau. Ja,
korrekt. Und wenn man in dem Geschäft tätig ist, muss man wissen, dass man genau diese Gruppe jetzt überzeugen muss.
Mhm.
Und das tut man nicht mit grünen Sprüchen, mit du musst doch und so weiter und wie kannst du nur und mahnend und all solche Sachen. Nein, man muss jetzt gucken, was interessiert die. Und das ist zum Beispiel der eine, den jetzt diese hohe Beschleunigung interessiert. Jo. Und der andere sagt, es darf nicht teurer sein als ein Verbrenner, wenn ich den kaufe, obwohl der Betrieb 40% günstiger ist. Aber egal. Mhm. Und all das muss man jetzt hinkriegen. Das mit dem Laden, ich habe keinen Bock, 10 Ladekarten mit unterwegs zu haben. Ich weiß gar nicht, was es kostet gerade an der Ladestation. Also all das muss man jetzt in den Griff kriegen.
Mhm.
Und das kommt ja auch alles. Irgendwann wird man mit der Girokarte an der Ladestation zahlen und wird am Display sehen, was es gerade kostet. Das wird alles kommen. Dazu muss die jetzige Generation nur einmal irgendwie das Ende seiner Lebenszeit erreicht haben und das neue Modell wird das alles schon haben.
Mhm.
Genau. Ja.
Okay, also praktisch wie in der Tanksäule, dass das sichtbar ist.
Ja, das ist ja das, was die kennen, gut. Nicht? Die
ja.
Fahren zur Tankstelle und sehen, Diesel, Benzin und Autogas kostet das. Und wieso steht da nicht Strom?
Ja, verstehe.
Aral könnte das machen. Aral mit Aral Puls, sein Schnellladern, ein vorbildliches System. Kleine Werbeblock hier für YouTube, Elektro-Tracker. Wenn man sehen will, ob Wasserstoff noch Sinn macht in Schwerlastverkehr, der muss mal ein paar Folgen vom Elektro-Tracker gucken und der wird sehr schnell feststellen, selbst Wasserstoff wird sich nicht im Schwerlastverkehr durchsetzen. Da ist auch Batterie schon en vogue, heute schon. Und der lädt immer bei den Aral Puls Ladestationen und die könnten das machen. Die könnten an ihrer Anzeigetafel könnten den aktuellen Strompreis setzen.
Ja.
Wie geil wäre das, oder?
Das stimmt. Wobei ich mir unsicher bin, ob das nicht wieder Verwirrung bringen würde, weil der schwankt ja wirklich. Also ich habe in meiner Keynote immer das Thema drin, rate mal, wie oft der normale Dieselpreis am Tag sich verändert.
An 6-mal?
Ja, es sind 56 Mal jeden Tag, mehr als jede halbe Stunde.
Irre.
Verändert sich der Dieselpreis. Und du kannst es ja nachvollziehen. Es gibt ja diese Tank-Apps, es gibt ja dieses, weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Transparenzregister, wo alle hinmelden müssen. Und früher, als noch jemand mit einer Leiter da rausgegangen ist, da hochgewackelt ist, der hat dir den Vogel gezeigt, dass er da 56 Mal rausgehen muss.
Ja.
Heute ist es im Schnitt 56 Mal.
Donnerwetter.
Und die Ursache, warum sich das hier ändert, ist ja der angeblich der Rohölmarkt und sonst was. Ja, jetzt rat mal, wie oft kommt denn der Tank eigentlich vorbei, der Tanklastzug, der das vorbeibringt?
Alle 3 Tage?
Genau, das passt ziemlich gut. Der kommt 2-mal die Woche vorbei.
Guck
das heißt,
mal.
Es gibt gar keinen Sinn, dass das Ding irgendwie 56 Mal am Tag sich ändert.
Nee, genau.
Und beim Strom wäre es ja wirklich so, weil da haben wir ja wirklich alle 24 Stunden, ehrlicherweise sogar alle 96 Viertelstunden
einen
unterschiedlichen Strompreis. Ich glaube, wenn wir das visualisieren und sichtbar machen würden an der Tankstelle, ich glaube, das würde die Leute fuchsig machen. Jetzt negative Preise. Da würden ja alle wie blöd dahin fahren. Jetzt kostet es irgendwie letzte Woche war es ja über 1 Euro tatsächlich die Kilowattstunde.
Einmal wieder kurz,
Auch alles und ich glaube, das wird sie völlig fuschig machen. Aber Stefan, ich glaube, wir sind zeitlich auf jeden Fall am Ende. Jaro hat noch ganz viele Fragen vorbereitet, die wir jetzt nicht gestellt haben. Lies
doch mal eine Frage von seinen Fragen vor.
Nee, ich habe tatsächlich eine noch im Kopf, die ich immer schön finde.
Ja.
Wenn du jetzt noch mal in meine Rolle schlüpfen dürftest,
ja,
was würdest du dir selber noch als Frage stellen? Also sprich, was ist noch offen? Was wolltest du noch gern erzählen?
Vielleicht könntest du mich fragen, was mein Lebensmotto ist.
Was ist denn eigentlich dein Lebensmotto, Stefan?
Gedanken sind nur Vorschläge.
Der ist gut. Gedanken sind nur Vorschläge. Den darfst du noch kurz etwas erläutern.
Das heißt, so ein bisschen,
was mache ich, wenn ich die falschen Gedanken habe? Oder wie kann ich die Vorschläge so machen, dass es noch besser wird?
Egal, über was wir so nachdenken und was unser Leben negativ beeinflusst, muss man immer sich vorstellen, das sind alles nur Gedanken. Mhm. So, ganz wichtig. Also wir sind ja in einer Zeit, die wirklich schwierig ist. So, wir sind jetzt in einem Lebensalter, wo man das noch gut verkraftet, aber junge Leute, die sind wirklich am Schwimmen gerade. Und wenn man es irgendwie hinkriegt zu lernen, dass die Gedanken, die wir haben, nicht Realität sind und die Realität von uns erschaffen wird, dann können wir uns lösen von den Gedanken. Mhm. Das ist wichtig. Gut. Und das lebe ich seit vielen, vielen Jahren. Also ich gebe nicht jedem Gedanken, wo ich Leute doof finden könnte oder mir Sachen Angst machen könnten oder beunruhigen könnten, gebe ich irgendwie einen Wert, sondern nehme wahr, ja, das ist jetzt einfach nur ein Gedanke und ich gehe aber meinen konsequenten Weg der Nachhaltigkeit und der Gemeinwohlökonomie einfach, die gehe ich einfach weiter.
Sehr gut. Vielen Dank mit diesem sehr schönen Gedanken am Ende, Stefan. Ich sage danke fürs Gespräch und
sehr gerne.
Freue mich aufs nächste Mal.
Danke dir.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.